Er sei auch nicht mehr glücklich, sagte der Herr Kulmbach auf einmal. Er sei so unbeliebt bei der Partei, weil er manchmal was auszusetzen habe. Er habe zu den 7 ersten SS-Männern Frankfurts gehört. In der Frankfurter Altstadt sei ein Lokal, da hänge an der Wand ein großer Knochen. Der Knochen von einem Ochsen war, nicht von einem Pferd. Dieser Wirt würde kein Rossfleisch verkaufen, nur beste und frische Sachen habe er. Trotzdem brauche man gar nicht so zu sein, was Pferdefleisch anlange. »Wollen Sie den Knochen sehen?« fragte Kulmbach uns mit trauriger, bettelnder Stimme. »In diesen Knochen haben wir 7 SS-Männer Frankfurts unsere Namen eingeschnitten. Mein Name ist auch darin eingegraben. Sie können ihn deutlich erkennen. Mit Vornamen heiße ich Helmut.« »Jetzt habe ich gar nichts mehr zu sagen. Ich bin auch nicht befördert worden. Ich werde auch nicht befördert. Leute, die längst nicht so alte Kämpfer sind wie ich, aber viel Geld haben, von denen die Eltern viel Geld haben, sind befördert worden und haben jetzt über mich zu sagen. In der Kampfzeit war alles ganz anders. Jetzt mag man manchmal gar nicht mehr leben. Wozu lebt man denn noch? Ich könnte da Dinge erzählen.« Im Radio wird das Deutschlandlied gespielt, es ist also Mitternacht. Der Herr Kulmbach steht auf, hebt die Hand. Noch hier und da im Lokal wachsen plötzlich Menschen auf, blasse Hände im fahlen Licht. Nun kommt noch das Horst-Wessel-Lied, die Straße frei den braunen Bataillonen.
»Selbstverständlich weiß unser Führer gar nicht, was alles geschieht«, sagte Herr Kulmbach und sah aus, als wolle er weinen.
»Es hätte mich nicht gewundert, denn er war ziemlich besoffen. Er bestellte noch eine Runde Kirsch und wollte unbedingt, dass wir alle noch zu dem Lokal in der Altstadt gehen, wo der Ochsenknochen hängt, in den er sich eingegraben hat. Pielmann und Gerti sind dann auch wirklich noch mit Kulmbach zu dem Knochen gegangen. Das Lokal habe bis morgens auf, auf jeden Fall komme Kulmbach auf ein bestimmtes Klopfzeichen hin immer noch rein. Das habe ich nun schon so oft erlebt, dass Männer selig und stolz sind, wenn sie an ganz harmlosen Lokalen bestimmte Klopfzeichen machen müssen, um noch reinzukommen. Sicher gibt es Männer, die sich nur wegen solch geheimer Klopfzeichen mit der Politik befasst haben. Es wunderte mich zuerst, dass Gerti auch mitging, statt bei mir zu bleiben, aber sie war so traurig und angstvoll verzweifelt. In so einem Zustand ist einer Frau auch ein Mann, den sie nicht mag, immer noch lieber als eine Frau, die sie mag. Mann ist eben Mann. Ich bin nicht mitgegangen. Ich wollte nicht so allein sein, wie ich mit denen gewesen wäre. Pielmann tröstet die Gerti. Immer hat die Gerti jemand, der sie tröstet. Und wen habe ich? Der Kulmbach hatte ja nur noch seinen Knochen im Kopf. Ich habe ja auch der Liska versprochen, den Heini aufzusuchen. Das will ich tun. Wenn Franz jetzt bei mir wäre. Einen Brief hat er mir geschrieben. Liebe Sanna, ich habe Angst. Angst kriecht an mir hoch wie steigendes Wasser. Höher, höher und unentwegt. So ist ein Tod durch Ertrinken. Ich könnte nach Hause gehen, aber was soll ich zu Hause? Ich will nicht schlafen. Wer liebt mich? Wen liebe ich? Den Heini werde ich finden. Immer sitzt er ja nachts in diesem bierhellen Lokal in der Goethestraße. Bald blüht der Goldlack hier auf dem kleinen Platz, mit Blüten aus Samt, die riechen, wie sie aussehen. Helfe mir Gott. Ein kleiner Schuh vom toten Bärtchen Silias hat unter dem Tisch gelegen. Der Wirt hob ihn auf, drehte ihn mit seinen Fingern hin und her, als wolle er ihn als Pfand behalten. Alles ist so traurig. An Franz muss ich denken und wie sein kleines Brüderchen gestorben ist. An die Tant Adelheid muss ich denken, die mich im Gefängnis haben wollte. Bald sind es 3 Jahre her, dass ich von Lappesheim nach Köln fuhr. Ich kam an auf dem großen Bahnhof. Es roch nach Staub und heißem Sonnengeflimmer. Sommer war, Nachmittag war. Um mich war ein Taumel von schwitzenden Menschen, wandernden Koffern. Ich kam nicht von weit her, aber ich kam in ein neues Leben gereist und war voller Freude und Angst. Lange, schwarze Arme umklammerten mich plötzlich und hartes Stroh zerkratzte mir das Gesicht. Das war die Tante Adelheid. Statt mich mit ihrem Mund zu küssen, zerkratzte sie mir das Gesicht mit ihrem Hut aus hartem Stroh. Ich fühlte, dass wir einander nicht lieben würden und hatte ihr Gesicht noch nicht gesehen. Dann sah ich es. Spitz war es und grau, mit schmalen, glitzernden, dunklen Augen. Tante Adelheids Stimme war grell und scharf. Alles an ihr stach und schnitt. Ich wollte weinen. Da gab mir einer die Hand und sprach nicht, sondern sah mich still und gut an. Lang war er und dünn, mit geduldigen Schultern. Er hatte ein blasses, ernstes Gesicht. Seine Stirn schien mir sanft und nachdenklich, ohne mir aufzufallen. Augen, Stirn, Mund, Schultern. Verschwommen, zerronnen, zerrinnend sah ich alles. Klar und fest sah ich nur den hellen, heftig roten Seidenschal, den er trug. Lächerlich schien er mir. Welcher Mann trägt denn sowas? Dann sah ich die Arme des Mannes. Lang und traurig hingen sie an ihm herab wie die Arme gefangener Affen, die keinen vernünftigen Grund mehr zum Klettern haben und deren lange Arme sich darum überflüssig vorkommen. Dieser Mann war Franz, Tant Adelheids Sohn, mein Vetter. Ich fand ihn verrückt, ich wollte lachen. Ich lachte nicht, ich weinte nicht. Franz trug meinen Koffer. Sein langer Arm wurde noch länger, seine geduldigen Schultern wurden geduldiger. Franz schreibt bei einem Rechtsanwalt, aber er wird es nie bis zum Bürovorsteher bringen. Er hat in sich Kraft, aber keine Kraft, die weiterbringt im normalen Leben. Er ist ohne Freunde, denn die Art seines Wesens ist einsam und traurig. Er ist ohne Ehrgeiz, er hat keine Lust daran, andere zu überholen. Er spricht selten, was sollen die Leute anfangen mit ihm? Und er lebt immer nur eine Sache auf einmal, das macht viele nervös. Wenn er ein Glas anfasst, lebt er nur für das Anfassen des Glases und kann nichts anderes denken und fühlen. Wenn er einen Stein ansieht, lebt er für das Ansehen dieses Steines und kann nicht gleichzeitig sprechen oder hören. Wenn er isst, isst er. Und wenn er liebt, liebt er. Manchmal lebt er wie eingehüllt in dichte Schleier. Wenn man ihn anspricht, wacht er auf, ohne geschlafen zu haben. Niemand weiß, was er denkt oder träumt in seinen Schleiern. Er selbst weiß es vielleicht, aber er spricht nicht darüber. Er lebt eben, was gibt's da zu sagen? Wenn man sich in Leben auflöst, hat man keine Worte. Vielleicht denkt er manchmal auch daran, dass er ein kleines Kind getötet hat. Ein kleines Kind, das sein Brüderchen war. Die Fotografie von diesem kleinen Kind hängt über dem Sofa, auf dem die Tant Adelheid während der Mahlzeiten sitzt. Verschlissen ist der Stoff des Sofas, der einmal grün war und dann gelb wurde, durch die Zeit und die Sonne, die spärlich, aber stetig ins Zimmer scheint. Immer riecht es nach ranzigem Fett im Zimmer und nach muffigem Kohl. Denn türenlos geht das Zimmer in die Küche über, die nur aus einem kleinen Gasherd und einem Abwaschbecken besteht. Auf der anderen Seite des Zimmers, der Küche gegenüber, ist der Papierladen. Knallbonbons liegen da auf einem kleinen Tisch neben der Theke. Die sah ich immer von meinem Platz am Esszimmertisch aus. Knittrig und violett sahen sie aus, wie verwelkter türkischer Flieder. Uralt waren sie. Aus müdem, zerdrücktem Krepppapier. Man durfte sie nicht forträumen. Die Tant Adelheid dachte, vielleicht würden sie doch noch gekauft. Vielleicht hoffte sie das auch nicht. Denn ein blonder Kölscher Reisender hat ihr den Posten Knallbonbons vor vielen Jahren dagelassen. Sie hat mir mal von ihm erzählt. Natürlich ist es traurig für eine Frau, wenn ein Mann sich davonmacht, nachdem er mit ihr geschlafen hat und ihr nichts hinterlässt als Knallbonbons. Und wenn statt eines Liebesbriefes nur von der Firma des Mannes die Rechnung kommt für die Knallbonbons. Über dem Sofa, gegenüber von Franzens Essplatz, hängt die Fotografie des toten Kindes. Der Rahmen ist aus gewundenem Silber und soll eine Blumengirlande vorstellen. Auf dem Bild sitzt die Tante Adelheid und hält ein kleines Kind mit einem kahlen Kopf und einem langen Babykleid voller Spitzen. Dieses kleine Kind mit dem Abendkleid eines Babys ist verbrannt. Franz war 3 Jahre alt. Er wohnte in Lappesheim, aber so ein kleiner Junge wohnt ja noch nicht, er ist nur da. Auf der Uferstraße stand das morsche kleine Haus der Tante Adelheid, eingeklemmt und fast erdrückt zwischen 2 größeren Häusern. Das Dach war aus Schiefer, von der silbrig-grauen Farbe fliegender Raben. Das Dach war schadhaft, die Fenster waren zersprungen, denn Tante Adelheids Mann war kein Dachdecker und kein Glaser, sondern Schneider. Und was die Leute an der Mosel nicht selbst machen können, lassen sie auch nicht von anderen machen. Der Schneider konnte schön nähen und war immer lustig. Erst nahm ihm die Tante Adelheid seine Lustigkeit, dann starb er an Schwindsucht. 2 Kinder blieben von ihm übrig, der 3-jährige Franz und der kleine Sebastian von 1/2 Jahr. Die Tante Adelheid stand an der Fähre bei der Fährfrau, um über den Verlust ihres kürzlich verstorbenen Mannes zu klagen. Als er lebte, hatte sie sich immer heiser geschimpft über ihn und ihn nicht ins Wirtshaus gehen und nicht lachen lassen. Als er nun glücklich tot war, weinte sie und beklagte sich. Plötzlich sah die Fährfrau Leute auf der Uferstraße erregt herumlaufen, schreien und winken. Rauch kam aus Tant Adelheids Haus, quoll aus den Fenstern. Heller, flackernder Schein lag auf der Straße, immer dichter ballten sich Menschen zusammen. Feurio! Schrien die jungen Burschen heiser, hohl, langgezogen, als Alarmsignal für die freiwillige Feuerwehr. Die Tant Adelheid stolperte ihrem Haus zu. Die Knie wurden ihr schwach, sie sank zur Erde, stand wieder auf. Der Gastwirt Segebrecht kam ihr entgegen, starr und langsam hinkend und rußig schwarz wie der leibhaftige Teufel. Die Menschen bildeten eine stumme, erstarrte Gasse. In dieser Gasse gingen Tant Adelheid und der Segebrecht aufeinander zu. Etwas Schwarzes, Verschrumpftes trug der Segebrecht in den Händen. Ein Lumpchen blauer, versenkter Wolle baumelte an dem Schwarzen. Tant Adelheid wankte, und alle Frauen schrien plötzlich wie aus einem gemeinsamen Mund. Der kleine Franz hatte das Feuer angezündet. Er war stolz, dass er das gekonnt hatte. Leute hatten ihn aus dem brennenden Zimmer gerettet, und während Segebrecht den verbrannten kleinen Sebastian der Tant Adelheid entgegentrug, stand Franz vor dem brennenden Haus, faltete die Hände vor dem Feuer, seine Augen glänzten vor Glück. Franz wurde nicht mehr geliebt. Von den Leuten im Dorf nicht und von seiner Mutter nicht. Die wollte aus Verzweiflung nicht glauben, dass sie selbst Schuld hatte, wenn überhaupt jemand Schuld hatte. Warum ließ sie 2 kleine Kinder allein? Sie wollte, dass einer Schuld hatte. Der kleine Franz musste sie haben. Immer wunderbarer fand die Tant Adelheid den toten kleinen Sebastian und weinte und betete an seinem Grab immer und immer. Franz hätte sterben müssen, um nur ein ganz kleines bisschen auch geliebt zu werden. Er wurde still und blieb still. Er lernte nicht, schnell und lustig zu sprechen, denn niemand sprach gern mit ihm. Die Menschen wichen ihm aus. Er musste sich gewöhnen, stumm und allein zu gehen. Ich mochte den Franz auch nicht zuerst. Dann mochte ich ihn, weil die Tant Adelheid ihn nicht mochte. Ich wollte nett sein zu ihm. Es war so traurig und unheimlich zu sehen, wie die Tant Adelheid ihn quälte. Jeden Sonntag vor dem Essen musste der Franz Blumen und Blätter an das Bild des kleinen Sebastian stecken. Lauter einzelne Blüten und Blätter gab die Tant Adelheid ihm, setzte sich auf einen Stuhl und sah schweigend auf Franzens Hände, die manchmal zitterten und einzelne Blüten fallen ließen. Schweigend und streng sah die Tant Adelheid ihn dann an. Franz wurde rot und bückte sich und hob die Blüten auf. »Es wundert mich, dass du essen kannst, aber es freut mich«, sagte sie manchmal mit langsam singender Stimme. Dann legte der Franz Messer und Gabel hin. In seinen Augen stand hoffnungslose Verzweiflung. Seine Arme hingen lang und dünn herab. Einmal konnte ich es nicht mehr aushalten und habe die Tante Adelheid angeschrien, dass sie vor Schreck keine Antworten fand. Ich weiß nicht mehr alles, was ich geschrien habe, nur, dass sie Schuld hätte an dem Unglück. Sie allein und niemals der Franz, der ein kleines Kind damals war, ohne Wissen und Verstand. Dass sie Schuld hätte an dem Tod des kleinen Sebastian und Schuld, wenn der Franz unglücklich wäre. Und wenn der kleine Sebastian jetzt ein Engel wäre, würde er traurig sein über seine Mutter und voller Liebe zum Franz. Die Tante Adelheid hat mir das nie verziehen. Aber der Franz bekam frohe Augen. Ich wollte nett sein zu ihm. Aber dann fand ich Bekannte, mit denen ich abends tanzen ging manchmal. Da genierte ich mich, wenn der Franz mich abholen kam, mit seinem stummen Gesicht und den geduldigen Affenarmen und dem lächerlichen roten Schal. Wir saßen im Lärm und er kam als Ruhe. Ernst und freundlich saß er am Tisch. Er tat nichts, um zu stören, aber er störte. Darum lachten die anderen immer lauter vor Wut, als wollten sie ihn ersticken in ihrem Lachen. Sie machten Witze auf ihn, die ärgerten ihn nicht, er verstand sie gar nicht. Da lachten sie immer wütender. Einmal wollten sie ihn betrunken machen. Er wurde nicht betrunken. Es waren sehr schicke und sichere Mädchen in der Gesellschaft. Ich gab mir wahnsinnige Mühe, zu sein wie sie. Und die Jungen taten auch sehr großartig. Ich hatte Angst, sie würden mich dumm und lächerlich finden. Oft lachte ich mit ihnen, aus Angst, sie könnten merken, dass ich eigentlich gar nicht wusste, warum sie lachten. Ich wollte, sie sollten mich so großartig finden, wie sie sich fanden. Ich wollte zu ihnen gehören aus Angst, denn sie sind immer alle gegen einen. Ich wollte nicht, dass sie gegen mich waren. Darum war ich mit ihnen gegen den Franz und machte bösere Witze auf ihn als sie. Ich war stolz, wenn sie dann lachten, aber ich schämte mich auch. Wenn ich aus Lachen und Lärm mal schnell aufs Klosett lief, war mir traurig und übel zumut. Ich eilte mich, so sehr ich nur konnte, und hatte Angst, mir noch schnell mal die Haare zu kämmen. Ich dachte, die anderen würden über mich lachen, während ich fort war. Sie taten es auch. Franz blieb gut. Ich blieb böse. Eines Tages war in Köln am Neumarkt eine Ausstellung von den Geschlechtskrankheiten und den Folgen der Rassenvermischung eines Volkes. Die Veranstaltung ging aus von Kraft durch Freude. Tante Adelheid ging mit mir hin, weil es sich um nichts Unanständiges handelte, sondern um wissenschaftliche Aufklärung, die Pflicht ist. Durch die Gasschutzübungen, die wir machen mussten, war ich an Ekelhaftigkeiten ja schon ziemlich gewöhnt. Aber nun sah ich zerfressene Embryos in Spiritus sitzen. Kleine Kinder, deren Augen nur noch Höhlen von grün-gelbem Eiter waren. Frauen, deren Brust und Hinterteil riesenhaft wucherten bis zur Erde. Nachbildungen von Greisen, die wahnsinnige kleine Kinder schienen. Und kleine Kinder, die wie uralte, verrunzelte Greise aussahen. Und überall Blut, Eiter, rote, klebrige Geschwüre. Das alles kommt von Geschlechtskrankheiten und Rassenvermischung. Und nun erfinden sie auch noch giftige Gase. Man kann sich nur wundern als Mensch, wenn man überhaupt noch lebt und nicht am ganzen Körper zerfressen ist. In der Abteilung für zerfressene Nasen sprach ein älterer Herr die Tante Adelheid an. Höflich zog er seinen Hut und sagte, »Gnädige Frau, wir kennen uns doch.« Sein Kopf war kahl, rund und bräunlich-grau. Seine Unterlippe hing dick und rot herab wie eine Matratze, die man ins Fenster gelegt hat zum Lüften. »Aber natürlich, Herr Regierungsrat«, sagte die Tante Adelheid und strahlte stolz und glücklich. »Wir kamen ins Gespräch. Der Regierungsrat hatte früher immer Notizbücher im Laden von der Tante Adelheid gekauft.« »Es ist erschütternd«, sagte er und zeigte auf die zerfressenen Nasen. »Ja«, sagte Tante Adelheid ernst, »es ist furchtbar. Man muss es gesehen haben, es ist eine Warnung. Wieso brauchte die Tante Adelheid noch eine Warnung? Sie war über 50 und hatte gar keine Gelegenheit mehr, eine Geschlechtskrankheit zu kriegen. Höchstens durch Essen ungewaschenen Obstes von den Karren auf der Straße. Ernst und höflich begleitete der Regierungsrat uns nach Hause.